Moin. Ja, ich habe ein Thema, das lautet: Wie groß ist dein Hunger? Ich meine jetzt nicht Appetit, sondern Hunger. Appetit ist das, was du bei Bertis Knusperhähnchen hast, wenn du da an dem Wagen vorbeigehst. Oh Mann, jetzt so ein halbes Hähnchen oder so ein paar Flügel. Ne? Das ist so das Appetit. Hunger ist mehr das, was ich aus meiner Kindheit kenne. Mein Vater war hart arbeitender Bergmann und er stand morgens sehr früh auf, hat dann aber auch nichts gegessen, nur eine Tasse Kaffee getrunken und den ganzen Tag über nichts gegessen. Und dann kam er nach schwerer Arbeit um 17 Uhr nach Hause. Und dann hat er gegessen, zum ersten Mal und richtig. Und das habe ich als Kind gut in Erinnerung. Daher weiß ich, was Hunger bedeutet. Mich bewegt heute eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Wir kennen die Geschichte, als das Volk Israel mit großer Macht aus Ägypten auszog, dann in die Wüste kam und die wussten dann nachher nichts, was sollen wir hier essen, wir haben Wüste. Und dann wachten sie morgens auf, standen auf und sahen um das Lager herum eine Tauschicht, die aber keine Tauschicht war, sondern eine Schicht mit einem süßlichen Teig, mit einem knusprigen Teig. Und da gingen sie hin und sahen das zum allerersten Mal in ihrem Leben. Und die erste Reaktion war: Manhu, was ist das? Manhu. Klar, das war neu. Und dann gingen sie hin und aßen es und probierten davon und merkten, das ist süßlich, vielleicht sowas ähnliches wie Baiser oder sowas. Aßen das und merkten, das schmeckt richtig gut. Seitdem hat es seinen Namen Manna. Und das war etwas, was Mose vermittelt hat. Und dann trat nachher Christus auf und sagte: Nicht Mose gab euch das Brot aus dem Himmel, sondern der Vater gibt euch das wahrhaftige Brot und das bin ich. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist dieser einfache Gedanke, der mich heute Morgen bewegt. Jesus ist das Brot des Lebens. Und der Brotgedanke ist in uns verankert. Wir haben Brot oder wir brauchen Brot, um arbeiten zu können. Wir arbeiten wiederum, um Brot zu erwerben. Dadurch bekommen wir wiederum Kraft für die Arbeit. Das ist so ein Kreislauf. Und Brot ist etwas sehr Schönes. Ich habe eine Weile in Hamburg gearbeitet und bin dann immer gependelt. Und ausgestiegen bin ich dann in Hamburg Altona und wie die Bahnhöfe da alles heißen. Und jedes Mal, wenn du runterkommst in die Bahnhofshalle, kommt dir ein unwiderstehlicher Duft in die Nase. Morgens um 7 kommt der dir in die Nase und das wissen die ganz genau. Es ist der Duft, der Geruch nach frischem Brot, nach Brötchen. Und das ist eines der schönsten oder der intensivsten Wahrnehmungen, die wir überhaupt mit unseren Sinnen nehmen können. Das ist der Duft nach frischem Brot. Das ist das intensivste und eines der schönsten Wahrnehmungen, die wir haben, habe ich mir sagen lassen. Ihr Hauptargument war gar nicht das Brot, sondern der Duft danach. Und das ist etwas zu Schönes. Und dann gehen wir hin und kaufen. Übertragen auf Christus bedeutet das, er war und ist das frisch gebackene Brot des Himmels vom Vater. Und bietet sich uns an. Er verbreitet diesen Wohlgeruch bis heute und er wirkt attraktiv auf uns und er wirkt attraktiv auf die Menschen, die das riechen, wenn sie es denn wahrnehmen. Bis heute. Das Brot Gottes ist nicht ein Gebäude, auch kein kirchliches Gebäude. Das Brot Gottes ist kein bestimmter Mensch. Das Brot Gottes ist kein bestimmtes Gefühl und kein bestimmtes Erlebnis. Das Brot Gottes liegt einzig und allein begründet in der Person unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er ist das Brot Gottes. Und die Frage ist, wie groß ist mein Hunger nach diesem Brot? Er kam vom Himmel und wurde Mensch. Er gab sein Leben für uns. Er erstand aus den Toten. Er wurde aufgenommen vom Himmel und lebt fortan in seinen Kindern durch seinen Heiligen Geist. Er lebt in dir und er lebt in mir. Und zwar in denen, die ihm glauben. So wie ein gutes Menü, also ein voller Teller vor dir, deinen knurrenden Magen wieder beruhigt und deinen Hunger stillt, so möchte Jesus mit seiner Gegenwart deine tiefste Sehnsucht nach Leben und Erfüllung stillen. Das ist so. Das möchte er von ganzem Herzen. Und wenn ich frage, wie groß ist dein Hunger, dann meine ich, wie groß ist deine Sehnsucht nach Jesus. Nach ihm, nach dem Brot des Lebens. Wie groß ist deine Sehnsucht? Und ich möchte herausstellen an diesem Vormittag, seine Gegenwart ist das Kostbarste, das wir, das du je besitzen kannst. Es gibt nichts Kostbareres auf dieser Erde. So, seine Gegenwart wird jetzt in einem Psalm beschrieben und diese Sättigung durch seine Gegenwart wird im Psalm 63 beschrieben. Und ich möchte uns diese ab Vers 2, diese Verse dort mal lesen, weil ich meine, die beschreiben das so richtig genial. Und zwar Psalm 63 ab Vers 2. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel will ich oder kann ich jubeln. Wollen wir, wie er das hier so beschreibt, dieses Gefühl der Sättigung haben, allein durch die Gegenwart Gottes? Ich weiß nicht, ob ihr gerne mit Holz arbeitet. Ich tue das gerne. Ich arbeite gerne mit Holz. Und wenn du so ein Stück trockenes Holz vor dir hast, irgendwie am Carport oder sonst wo, und du nimmst eine richtig gute Lasur, also ich meine eine richtig gute, und du streichst das so drüber, dann hast du das Gefühl, also das sättigt dir langsam. Und dann streichst du nochmal drüber und dann streichst du nochmal drüber und du siehst, wie dieses Holz gesättigt wird von diesem guten Material. Das ist so, was für mich so Sättigung ist. So ein richtig gesättigtes Stück Holz mit einer guten Lasur. Du hast vielleicht andere Beispiele dafür, wie etwas gesättigt werden kann. Aber das ist so für mich einfach immer so ein schönes Beispiel. Diese Sättigung durch seine Gegenwart erfuhr der Psalmschreiber hier im Psalm 63. Ganz tief rein. Ich selber, das hat Marlene ja angekündigt, komme gerade aus dem Krankenhaus und durfte das ein Stück weit erleben. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, ich kann euch das sagen, das ist eine ganz starke Erfahrung. Ich wurde also vorige Woche Mittwoch mit Verdacht auf eine akute Blinddarmentzündung nach Rendsburg gefahren, ins Krankenhaus. Und man nahm mich dort in die Notaufnahme auf, das war auch alles ganz gut. Und es gab dann diesen Raum 03, ein Untersuchungsraum, der so etwas dunkel war. Und für mich, weil wisst ihr, ich war 40 Jahre nicht in meinem Krankenhaus, nur zu Besuch, aber nie als Patient. 40 Jahre nicht. Und die letzte, das war eine Knieuntersuchung, da war ich noch 25 und das war es dann schon. Und von daher gesehen war das für mich alles so neu und so komisch und alles so eigenartig. Und dann kam auch, dann jemand auf mich zu und Ich dachte, das geht jetzt alles ganz schnell. Aber es kam alles ganz anders. Es erfolgte eine sowas von aufwendige Untersuchung meiner gesamten Gesundheit. Und zum Schluss wurde mir noch gesagt, nachdem im Ultraschall nichts zu sehen war, Herr Neuwald, jetzt müssen wir bei Ihnen tatsächlich Schlimmeres auch schließen. Und das sagte er mir ganz ernst, im Raum 3, in der Dunkelheit, in diesem finsteren Raum. Und wisst ihr, wenn der so ein Arzt so etwas sagt, dass Sie jetzt einen Tumor hier unten ausschließen müssen, dann kommen dir einige Gedanken durch den Kopf. Dann geht es ans Eingemachte, dann geht es nämlich um alles. Es erfolgte dann eine CT und es erfolgte alles Mögliche und dann wartete ich eine Stunde in diesem Raum. Und das meine ich mit Psalm 63. Du wartest eine Stunde auf ein Ergebnis, von dem du nicht weißt, was kommt jetzt dabei raus. So ernst waren die mit mehreren Ärzten. Ich ging zu meinem Köfferchen. Ich hatte ja so ein Köfferchen dabei. Das war ja schon gepackt. Ich hatte ja meine Zeit. Ich schaute dann nochmal in meine Bibel da hinein. Ich holte mir die doch mal raus. Schlug nochmal eine Bibelstelle auf, die mir morgens noch geschenkt wurde. Und diese Bibelstelle war ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Also ich hatte jetzt seine Gegenwart und ich hatte sein Wort. Und ich hatte eine ganz düstere Stimmung um mich herum. Das war wirklich komisch. So hatte ich das jetzt. Und so, ich merkte in dieser einen Stunde, wie nah Gott einem Menschen sein kann. Und wie du dich auf sein Wort verlassen kannst und wie du aus seiner Gegenwart gesättigt werden kannst, wie durch nichts anderes auf dieser Erde. Und wie Gott dir wirklich sagt, Burkhard, es ist dein Blinddarm. So, das war meine Erfahrung. Und dann war es tatsächlich so. Er kam dann hinein, ja, kein Befund. Ja, im Moment fällt eine Riesenlast von dir ab, aber dieses Gefühl, dass Gott zu seinem Wort steht, dass Gottes Gegenwart dich sättigen kann, selbst in Räumen, wo du dich nicht wohlfühlst, wo es nicht toll ist, in einer Umgebung, wo es nicht toll ist, aber er ist bei dir. Und dann habe ich, Burkhard, wie viel Hunger habe ich eigentlich nach seiner Gegenwart? Wie stark ist eigentlich meine Sehnsucht, ihn noch mehr zu erleben in Zukunft? Weil du merkst, dir werden diese Jahre noch draufgegeben und du merkst, das Leben ist kostbar, die Zeit ist kostbar, die wir alle haben. Wie entstand denn der Hunger des Psalmsängers im Psalm 63? Er entstand doch deshalb, der guckte sich um und sagte, ich wohne in einem dürren und erschöpften Land. Also wenn du das merkst, das ist eine Voraussetzung, dass du merkst, du bist in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Das heißt, dir kann niemand das geben, was du eigentlich brauchst. Und wenn du das nicht erkennst, dass das Land um dich herum ein dürres und erschöpftes Land ist, suchst du dort die Lösung. Aber das Land ist dürre und erschöpft. Und dann kommt deine Lösung tatsächlich aus der Gegenwart Gottes, aus dem, wie du ihn erlebst. Das sollte uns klar sein. Und das war dem Psalmschreiber hier auf jeden Fall klar. Er suchte die Gegenwart Gottes und ich sage uns heute Morgen, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Die Frage ist doch, also ich sage immer, wenn wir Gott erleben wollen, dann fängt alles damit an, dass ich nach ihm frage. Jeder Mensch, jede Beziehung mit Gott fängt damit an, dass du irgendwie nach ihm fragst. Bei mir war das so, dass ich gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, der dieses Universum geschaffen hat, dann zeig mir das irgendwie. Und so fing das an, ganz einfach. Und dann ging das los. Verschiedene Erfahrungen, bei jedem ist das ja anders. Aber wir machen uns auf. Und dieser Psalm, auch das Lied gerade von Suse, mit den Flügeln. Wisst ihr, diese Flügel, das ist ja auch das, was er hier sagt, unter seinen Flügeln. Ja, habt ihr das mitbekommen, dieses mit den Flügeln hier? im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Flügel in der Bibel sind immer auch ein Bild auf das Kreuz. Und ein Prophet sagt mal, unter seinen Flügeln ist Heilung, deswegen ist unter dem Kreuz Heilung. Und unter den Flügeln des Kreuzes kommst du zur Ruhe. Unter den Flügeln des Kreuzes wirst du gesättigt. Allein schon durch seine Gegenwart. Die Frage ist, darf ich jubeln? Es ist erlaubt. Es ist erlaubt zu jubeln. Also das ist nochmal eine Steigerung zu, oh, ich freue mich. Das Jubel ist ein bisschen mehr. Darfst du darfst das wirklich tun. Und ich habe im Raum 03 gejubelt. Ich habe im Raum 03 gejubelt und habe mich gefreut an seiner Liebe und an seiner Gegenwart. Und Freude ist stets ein Beweis, dass du etwas verstanden hast. Stimmt's? Wenn du das nicht verstehst, kannst du dich auch nicht freuen. Also Freude, echte Freude ist der Beweis, ich habe es verstanden. Also denk drüber nach, bis du es verstehst und dann kannst du jubeln. Also denk ruhig ein bisschen länger drüber nach, bis du es wirklich verstehst, was Jesus für dich ist und getan hat, dann jubelst du. Das bleibt gar nicht aus. Unter dem Kreuz findest du Vergebung, unter dem Kreuz findest du Heilung und Sättigung. Wir hatten jetzt unsere kleinste Enkeltochter für ein paar Tage zu Besuch bei uns, unsere kleine Lani Marie. Und wir haben es immer wieder gesehen, dann hat sie, die Mama sie angelegt und was geschah mit dem Baby? Es war satt und zufrieden. Dieser Zustand, den Petrus auch mal so beschreibt, seid wie Neugeborene begierig nach der Milch des Wortes. Das ist das, was du dann so siehst und das ist das, was Gott schenken möchte, diese Sättigung durch seine Gegenwart und durch sein Wort. Und an dieser Stelle möchte ich einfügen, dass die Gemeinde in Deutschland durch Covid-19, durch die Krise, an dieser Stelle Federn gelassen hat. Das haben wir. Höre ich immer wieder, wenn ich so rumhöre, aus Berichten, weil das Drumherum fiel weg in den Gemeinden und Kirchen. Uns blieb nur das Wort. Das Entertainment fiel weg. Uns blieb nur noch das Wort. Der Spaßfaktor sank. Uns blieb nur noch das Wort. Und das war einigen Leuten nicht genug. Was blieb uns? Das Wort. Was bleibt uns heute? Das Wort. Also es ist immer wieder nur eines, was unterm Strich bleibt, ist sein Wort. Ich hatte auch nicht mehr als sein Wort. Aber das ist alles, was ich möchte. Davon möchte ich satt sein, von seinem Wort. Und hier vielleicht noch ein paar Gedanken zum Thema Gegenwart Gottes. Es gibt ein Konzept in unserem Denken, das ist noch gar nicht so alt. Wenn man so zurückdenkt, ist es noch gar nicht so alt. Es ist dieses Konzept, ich trete in seine Gegenwart. Das ist ein Denkmuster. Ich trete in seine Gegenwart. Wenn ich das höre, dann denke ich immer, ja, wo war ich denn vorher? Wo war ich vorher, wenn ich jetzt in seine Gegenwart trete? Also es ist so dieses Pendelkonzept, dieses alttestamentliche Pendelkonzept. Ich gehe in den Tempel zur Lade, erlebe seine Liebe, seine Gegenwart und gehe wieder zurück an meine Arbeit und in meine Wohnung. Das ist so etwa wie der Vater und der Sohn. Der Sohn geht zur Schule und verabschiedet sich morgens vom Vater. Er ist also in der Gegenwart des Vaters gewesen, verabschiedet sich und macht sich jetzt auf den Schulweg. Er geht zur Schule und hat den Vater nicht mehr bei sich, sondern nur noch die Erinnerung an den Vater. Er schöpft also aus seiner Erinnerung. Das gibt ihm Freude, das macht ihm Mut und er freut sich wieder zurückzugehen ins Haus des Vaters nach der Schule. Also dieses Konzept, ich habe ihn, dann habe ich ihn eine Weile nicht und dann habe ich ihn wieder. Das steckt ganz tief in manchen Menschen drin. Ich beziehe also meine Kraft aus meiner Erinnerung oder aus meinen Gefühlen an dieser Stelle. Aber er ist abwesend. Das bestimmt das Denken vieler Christen. Hin zu ihm, weg von ihm. Hin zu ihm, weg von ihm. Hin zu ihm, weg von ihm. Jesus durchbricht diese Denke durch manche Bilder. Und ein ganz kostbares Bild ist das Bild von dem Weinstock und der Rebe. Ja, bleibt in mir und ich in euch. Also er durchbricht dieses Denken. Also das Schaf trennt sich jetzt nicht eine Weile vom Hirten, kommt wieder zurück, sondern es bleibt beim Hirten. Jesus sagt, bleibet in mir und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also dieses Wort bleiben hast du eigentlich im Neuen Testament sehr häufig. Verharren, bleiben in ihm. Das ist das Eigentliche, was Gott uns gegeben hat, dass er ständig bei uns bist. Und das möchte ich dir mitgeben. Jesus ist ständig bei dir. Er ist immer bei dir. Er ist in dir. Und das ist eine Hilfe, dass uns gesagt wird, jetzt treten wir in seine Gegenwart. Das ist eine Hilfe. Das ist vielleicht eine Hilfe, zu sagen, okay, ich fange jetzt an. Aber eigentlich ist er immer und stets bei dir. Und er lässt dich nie allein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Erde. Er ist bei dir. Als wir unseren Garten anlegten in Schleswig, damals kam der Gärtner und pflanzte eine Pflanze. Und dann habe ich so gefragt, sagen Sie mal, wie heißt die? Da sagte er, die heißt je länger, je lieber. Wie heißt die? Er sagt, je länger, je lieber. Das ist ein schöner Name. Das passt auf meine Beziehung zu meiner Frau. Und das passt auf meine Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus und überhaupt auf mein ganzes Christsein. Je länger, je lieber. Das ist ein schöner Name. Das gefiel mir. Und es beschreibt so ein Stück weit, wie unsere Beziehung noch mit Gott aussieht. Je länger, je lieber. Ich möchte noch mehr von seiner Gegenwart, mehr von ihm. Natürlich ist seine Gegenwart nicht stärker und mal schwächer, wie auch immer. Er ist bei dir. Aber das Gefühl, das zu haben, das, was unsere Seele an Sättigung braucht, kriegst du. Es gibt reiche Menschen, die sind irgendwie nicht liquide. Das habe ich mir mal sagen lassen. Es gibt tatsächlich steinreiche Menschen, die sind nicht liquide und können ihre Rechnung nicht bezahlen, weil die haben alles in Immobilien und Schiffen und sowas angelegt, können aber nicht bezahlen. So möchte ich als Christ nicht sein. Ich möchte nicht einer sein, der reich ist und alles weiß und eine reiche Beziehung zu Gott hat und in der Bibel viel liest, aber im Alltag damit nichts anzufangen weiß. Nicht liquide sein. Das möchte ich nicht. Und ich sage euch eins, je länger ich jetzt mit Jesus gehe, merke ich, wie dick die Bibel ist. Die ist richtig dick. Und da steht so viel drin, das sind 1000 Seiten, die du da in der Hand hältst. Und das ist ein dickes Buch. Und je länger ich mit Jesus gehe, merke ich, ich kann die Themen alle gar nicht durcharbeiten. Ich komme damit 80, 90 Jahren gar nicht hin. Also vertiefe ich bestimmte Dinge, die Gott mir zeigt. Ich weiß über manche Themen Bescheid, aber mir ist immer ganz wichtig, das, was Gott in mein Leben, das Wort, das mich jetzt angeht, zu finden. Das Wort, das Gott heute zu mir sagt, zu finden. Das, was mir jetzt hilft, zu finden. Und ich merke dadurch, wenn ich das finde, sättigt sich meine Seele. Sie sättigt sich. Ich möchte in notvollen Situationen das Wort zur Stunde hören. Ich möchte in notvollen Situationen wissen, was Gott mir in dieser Situation zu sagen hat. Und es ist möglich, den Philipperbrief zum Beispiel auswendig zu lernen. Das kannst du machen. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, könntest du den Philipperbrief auswendig lernen. Und das machen Menschen. Aber wenn mir in der Krise nicht die passende Bibelstelle einfällt, habe ich nichts davon. Dann habe ich Wissen angehäuft, aber dieses Wissen brauche ich für mein Leben. Ja, ihr Lieben, es geht also nicht darum, den Appetit zu stillen, sondern wirklich Jesus zu folgen. Wenn wir den Appetit stillen, wollen wir sicherlich auch Jesus folgen. Wir lesen unseren Abschnitt in der Bibel, wir gehen zur Gemeinde, aber nebenbei merke ich so, laufen Planungen, da läuft Google Play, im Handy und da laufen Chats und Planungen für den Abend, Kleinigkeiten lenken mich vom Gottesdienst ab. Da merke ich, es geht nur um Appetit. Hunger ist mehr. Ich kann mich gut an meine Kindheit erinnern. Wir waren Mitglieder in einer kleinen Baptistengemeinde im Ruhrgebiet. Und der Ablauf des Gottesdienstes war immer gleich. Also über Jahre. Er war immer gleich. Die Begrüßung, das gemeinsame Lied, die Bekanntgaben, das Chorlied, das gemeinsame Lied, die Kollekte, die Predigt, das Chorlied, das gemeinsame Lied, Schlusssegen. Das war's. Ich wusste es ganz genau. Das kommt so. Und es hatte auch seinen Wert. Das hatte wirklich seinen Wert. Ich habe es jahrelang gemacht. Und ich wusste auch, wenn die Mutter einen Bonscher rausholt, beginnt die Predigt. So war's. Das sollte uns helfen. Und die Predigt begann regelmäßig und das hat sich mir eingeprägt. Nun, Geschwister, wollen wir zum Wesentlichen kommen. So begann die Predigt. Schön. Nun, Geschwister, wollen wir zum Wesentlichen kommen, weil gerade der Kollekte, die war gerade eingesammelt. Dann kamen wir zum Wesentlichen. Das habe ich mir gemerkt, zum Wesentlichen. Was ich mir gemerkt habe von dem Gottesdienst, wusste ich, welchen Nadelstreifenanzug der Prediger trug. Ich wusste, welche Frisur er hatte. Ich wusste, ob sein Hemd gebügelt war, wie feucht seine Aussprache war. Alles das wusste ich. Und ich habe mir auch die Schlusssätze meistens gemerkt. Die habe ich mir dann auch gemerkt. So wuchs ich dann als kleiner Teenager da heran. Ich hatte nur Appetit, aber ich hatte keinen Hunger. Das mit dem Hunger, das kam später, das änderte sich. Wisst ihr, von welchem Zeitpunkt an sich das änderte? Von dem Zeitpunkt an, in dem ich anfing, mit Jesus persönlich zu sprechen. Das änderte alles in meinem Leben. Als ich nicht andere für mich sprechen ließ oder zuhörte, sondern als ich anfing, mit Jesus zu sprechen. Das änderte alles. Das rief so einen Hunger nach mehr in mir hervor und auch den Hunger danach, dass er mit mir redet. Und das steigerte sich. Es wird immer mehr. Daraus wurde immer, immer mehr. Ich hatte vorhin gesagt, es fängt alles damit an, dass du nach Gott fragst. Schritt Nummer 2 ist, dass du anfängst, mit ihm zu reden. Ich habe beruflich mit Menschen zu tun, im Behindertenbereich, die stumm sind. Das heißt also, ein Gruppentreffen bei uns läuft relativ ruhig ab. Dann rede ich und dann redet vielleicht noch irgendjemand anders. Und was uns immer besonders freut in diesen Treffen ist, wenn einer sich äußert. Und das ist manchmal ist einer dabei, der sich äußert und der dann anfängt zu sprechen. Egal was, aber du kannst daran anknüpfen. Unser Problem ist, dass wir unser Schweigen Gott gegenüber nicht brechen. Also wir durchbrechen unser Schweigen nicht. Wir, ganz komische Stille ist das in unserer Beziehung zu Gott bei vielen Menschen. Ich rate dann einfach, Mensch, durchbrich dein Schweigen und fang an, mit ihm zu reden. Gerade so die Jungs, die sowieso nicht mit dem Reden haben. So, ich sage es immer wieder, durchbrich dein Schweigen. Damit fängt alles an, rede mit Jesus. So wie ich das auch ganz am Anfang gemerkt habe. Und als ich gemerkt habe, Mensch, ich durchbrich jetzt mein Schweigen und dann merkte ich, er redet nicht zu mir über Alexa und über eine Bose-Box und über eine Stimme im Raum. Das macht er so nicht. Sondern er redet auf ganz andere Weise. Und dann habe ich verstanden, dass durch diesen Bruder, der gesagt hat, jetzt kommen wir zum Wesentlichen, dass Gott da zu mir reden will. Und ich stellte von Durchzug auf Empfang. Das war alles. Und plötzlich merkte ich, Gott fängt an, zu mir zu sprechen. Das ist völlig egal, wer da vorne steht. Es ist völlig Wurst, ob ich den mag oder nicht mag oder die mag oder nicht. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass ich auf Empfang stelle, was Gott mir durch diese Person zu sagen hat. Und er hat dir etwas zu sagen. Und dann macht es die Sache natürlich spannend, wenn du auf Empfang stellst. Jetzt wollte ich es natürlich wissen. Und der Prophet Amos, damit schließe ich, gleich. Der Prophet Amos hat in Kapitel 8, Vers 11 gesagt, und das habe ich schon mal hier an dieser Stelle gepredigt, aber ich wiederhole das gerne. Amos 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da sende ich Hunger ins Land. Hunger, Hunger ins Land. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Ich habe mal eine Umfrage gelesen, da wurde in einer Gemeinde gefragt, sag mal, was gefällt dir hier am besten? Und die Antwort, die am häufigsten kam, war die coole Musik. Dann war es die netten Leute und das dritte war die tolle Cafeteria zum Schluss. Mehrheitlich. Und mich hat erstaunt, dass nichts Inhaltliches kam. Nichts Inhaltliches. Tolle Leute, tolle Musik, cooles Café. Das stimmte mich sehr nachdenklich. Meine Frau Christiane und ich, wir haben so unseren Lieblingsbistro mal gehabt, da in Schleswig, und wir kamen öfter mit dem Wirt ins Gespräch und er sagte, ich habe hier echt ein Problem. Ich sage, was hast du denn für ein Problem? Er sagt, ich habe ein Problem, die Leute kommen für 3 Stunden, nehmen ein Getränk. Besetzen wir die Tische und nehmen ein Getränk. Und ich bin dankbar für euch, die auch mal ein Steak bestellt, um euren Hunger zu stillen. Er sagt, die Leute haben keinen Hunger. Ich wäre so dankbar, wenn sie auch mein Produkt möchten. Und ich denke mal, wie fühlt sich Gott? Wie fühlt sich Gott, wenn er so sieht, dieses Treiben hier so sieht? Leute haben Appetit, Leute vertreiben sich die Zeit, stillen ihre vordergründigen Bedürfnisse, aber haben nicht wirklich die Nachfrage nach seinem Produkt. Da gibt es noch Luft nach oben. Schauen wir doch mal auf den Herrn. Was hat er am Kreuz gesagt? Mich dürstet. Ich saß unter der Predigt eines der letzten Pröpste in Schleswig, das war Propst Heide. Er predigte im Dom über dieses Mich dürstet. Und ich dachte, stark, was der da sagte. Er sagte nämlich, glauben wir wirklich, dass Jesus nach Wasser gedürstet hat? Oder nach Essig? Wonach dürstete ihn? Mich dürstet. Das war die Frage, die da im Raum stand. Wonach dürstet ihn? Und dann gab er eine ganz bemerkenswerte Antwort. Und er sagte, ihn dürstet nach Menschen. Boah, dachte ich, das war mal ein Gedanke. Nach Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, ist es denn umgekehrt auch bei mir so, dass es mich nach ihm dürstet? Dass ich nach ihm Hunger habe, nach seiner Gegenwart, dass er sie stillt in meinem Herzen? Auch mich dürstet nach dir in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser? Und ich kann dir sagen, du kannst dich heute Morgen entspannen. Mach keinen Stress, brauchst du nicht zu haben, keine Ahnung. Hunger kommt von ganz allein. Stimmt? Der kommt von ganz allein. Mach ein bisschen was, geh los, lass ein bisschen Zeit verstreichen, dann kriegst du Hunger. Und so ist es auch bei Gott. Du musst den Hunger nicht provozieren. Ich will jetzt Hunger haben. Brauchst du nicht. Warum? Der kommt von ganz allein. Du gehst mit Jesus, du dienst ihm, so wie du es kannst. Du machst, du betest und du guckst in sein Wort hinein und du spürst plötzlich einen Hunger. Und er stillt in dir. Und dann gehst du los, spürst wieder Hunger und er stillt in dir. Wir können uns da entspannen. In der Beschäftigung mit Jesus, im Gebet, im Dienst, wird dein Hunger immer, immer größer. Und Jesus sagt, glückselig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Amen.